Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Fortbildungspodcast für alle, die im Bereich der Medizin beruflich tätig sind. Wir begrüßen dich ganz herzlich zu dieser Folge und freuen uns sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Und nochmal ganz kurz, falls du Klinisch Relevant als Fortbildungsplattform noch nicht kennen solltest, laden wir dich ganz herzlich ein, weiterhin unsere Podcasts zu hören, beziehungsweise dich auf www.klinisch-relevant.de einmal umzuschauen. Wir bieten dir zweimal in der Woche neue Fortbildungsinhalte völlig kostenlos an. Und das Besondere an uns ist, dass wir selbst alle Teil der sogenannten Zielgruppe sind. Da wir also alle selber in medizinischen Fachberufen tätig sind, haben wir unsere Beiträge natürlich pharmafrei und völlig unabhängig für dich aufbereitet. Du kannst uns überall da anhören, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Hier findest du nicht nur tiefergehende Informationen zu unserem Projekt, sondern auch den Zugang zu unserer Online-Fortbildungsakademie, auf der du weitergehende Audio- und Videofortbildungen buchen kannst. Und bevor wir in den heutigen Beitrag einsteigen, noch der allgemeine Hinweis, dass das Ganze ausdrücklich nicht nur an Ärzte gerichtet ist, sondern an alle, die im Bereich Physiotherapie, Pflegeberufe, Ergotherapie und Logopädie zu tun haben. So, und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören.
Heute hörst du einen Beitrag, den Dietrich und ich zum Thema Meningitis für den Forum Adventskalender aufgenommen haben, zu dem wir vom Fast Track Podcast eingeladen worden sind. Ich lade dich ganz herzlich ein, dir den Adventskalender, falls du das noch nicht getan hast, einmal anzuschauen und anzuhören. Da gibt es viele coole Sachen zu entdecken, jeden Tag also einen neuen Beitrag aus dem Bereich der medizinischen Fortbildung. Ja, und du hörst heute diesen Beitrag, den wir diesbezüglich aufgenommen haben, wie gesagt, zum Thema Meningitis. Und bevor wir in den Beitrag reinstarten, möchte ich dich gerne darauf hinweisen, dass wir eine Spendenaktion auf unserer Internetseite gestartet haben zugunsten des Bundesverbandes Kinderhospiz. Und ich wollte folgende Rechnung für dich aufmachen. Unsere Podcasts werden im Monat ungefähr 25.000 Mal gestreamt. Und angenommen, jener, der diese Folgen hört, würde 1 Euro spenden, dann würden wir echt ziemlich viel Geld zusammenbekommen. Ja, denkt doch mal drüber nach. Vielleicht habt ihr ja Lust, ein bisschen Geld zu spenden. Und das könnt ihr auf unserer Internetseite www.klinisch-relevant.de tun. Und wir würden uns sehr, sehr freuen darüber, wenn ihr mit dabei wärt. Und jetzt also in den Beitrag zum Thema Meningitis. Viel Spaß dabei. Dietrich und ich, wir haben die Gelegenheit bekommen, euch ein bisschen was zum Thema Meningitis zu erzählen. Falls ihr uns noch nicht kennt, Dietrich ist Teil des klinisch relevant Teams, genauso wie ich. Und wir beiden sind auch Neurologen. Und ja, ihr seid ja alle eher so im Bereich Notfallmedizin unterwegs. Und deswegen wollen wir das mal so ein bisschen fokussieren auf diese Notfallsituation oder die Akutsituation, wenn wir über Meningitis sprechen. Dietrich, mit der Meningitis, wie ist das so gelagert? Also was sind so die Kernsymptome, die Hauptsymptome, die da eigentlich einen erwarten, wenn man vielleicht einen Patienten im Notfalleinsatz oder in der Notfallambulanz sieht?
Ja, Kai, moin erstmal. Das ist eine gute Frage. Also jeder denkt ja bei Meningitis erstmal an die Nackensteifigkeit, den Meningismus und vielleicht noch an Kopfschmerzen und im Idealfall noch Fieber, aber letztlich ist es doch maximal die Hälfte der Patienten, die wirklich alle drei Symptome bietet. Und gerade bei bewusstlosen Patienten kann diese Nackensteifigkeit auch völlig fehlen. Also da darf man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Aber ich denke, so bei dem sogenannten meningealen Reizsyndrom, also dann doch den Meningismus, Kopfschmerz, Übelkeit, Erbrechen, vielleicht auch Seh- und Hörstörungen, gerade in Verbindung mit einem fieberhaften Infekt oder laborchemischen Infektparametern muss man dann doch mal an eine Meningitis denken.
Kannst du dich an den letzten Patienten erinnern mit einer Meningitis, den du vor dir hattest, vor dem Auge, vor deinem inneren Auge? Weil das mit dem Meningismus ist ja auch so eine Sache manchmal, ne? Also dass man sich nicht so ganz sicher ist, was habe ich jetzt gerade für eine Konstellation vor mir? Wie fühlt sich das an, wenn man einen Patienten untersucht, der einen Meningismus hat?
Also ich kann mich an den letzten Patienten erinnern mit einer Meningitis. Ja, also ich teste das ja klassischerweise in Rückenlage und hebt den Kopf, umfasst den Kopf mit beiden Händen und versucht den halt passiv anzuheben. Und es ist wirklich selten so, dass man den Kopf gar nicht bewegen kann, aber die meisten Patienten geben doch irgendwie Schmerzen an oder geben so ein bisschen Widerstand dann dagegen, was wie gesagt dann im Kontext mit den anderen Symptomen immer verdächtig auf ein meningiales Reizzeichen ist. Die anderen beschriebenen Zeichen in der Literatur, also Kernig-Brudzinski-Zeichen, das spielt aus meiner Sicht jetzt nicht so eine Riesenrolle. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst.
Nee, das sehe ich ganz genauso. Glaube ich, wichtig für denjenigen, der jetzt nicht unbedingt in der Neurologie unterwegs ist, ist einfach der Hinweis, dass der Meningismus natürlich auch fehlen kann, je nachdem, in welchem Stadium der Erkrankung man auch ist und ob man vielleicht auch einen Patienten vor sich hat, der immunsupprimiert ist oder der vielleicht ja eine andere Krankheit noch auf sich vereint. Also der Meningismus an sich, ich glaube, das merkt man schon, wenn man den Patienten untersucht und den Kopf versucht zu bewegen, dass der starke Schmerzen hat, aber ja, das ist halt auch nur ein Puzzleteilchen bei der Diagnose Meningitis.
Genau, der Meningismus kann, hast du ja schon richtig gesagt, bei anderen Erkrankungen auch positiv sein, zum Beispiel bei der Suprachnoidalblutung. Und es gibt natürlich auch viele andere Patienten, die in der Neurologie beheimatet sind. Ich denke jetzt so spontan an Parkinson-Patienten, wo der Nacken halt auch nicht gut beweglich ist. Ne? Also da darf man sich jetzt auch nicht aufs Glatteis führen lassen.
Ja, oder das gute alte HWS-Syndrom.
Ja,
ja. Ja, klar. Aber ich meine, wenn es eine neu aufgetretene Symptomatik ist, wir eine Fieberkonstellation haben, wir Kopfschmerzen haben, wir ein Psychosyndrom vielleicht sogar haben, dann ist wahrscheinlich der Punkt gekommen, wo man über die Diagnose Meningitis, Meningoenzephalitis nachdenken muss. Und das mit der Liquor-Diagnostik, das wäre ja möglicherweise eins der nächsten diagnostischen Schritte. Wie machst du das? Wann fängst du an zu punktieren oder über eine Punktion nachzudenken?
Naja, also es gibt ja ein relativ klares Schema, an das man sich halten kann, wenn der Verdacht auf eine akute neuroinflammatorische Erkrankung besteht. Als erstes Labor und vor allem auch Blutkulturen abnehmen. Ne? Und dann ist schon die erste Weggabelung, wenn jetzt wirklich noch fokalneurologische Defizite vorliegen oder eine bestehende Vigilanzminderung bei dem Patienten vorliegt, da ist so der Richtwert der GCS kleiner 10, dann erfolgt erstmal eine empirische antibiotische Therapie plus Dexamethason, dann ein Schädel-CT und dann die LP. Und wenn der keine fokalneurologischen Defizite hat oder vollkommen wach ist, dann punktiere ich ohne CT, dann Antibiose, Schrägstrich plus Dexamethason und gegebenenfalls, wenn es denn nötig ist, dann noch irgendeine Form von zerebraler Bildgebung.
Es gibt ja Patienten, die kann man nicht so einfach punktieren, also aus anatomischen Gründen oder aber aus gerinnungstechnischen Gründen. Wie hart drückst du sozusagen, also wie wichtig ist dir die LP initial? Also würdest du manche Laborentgleisungen oder Gerinnungsentgleisungen trotzdem tolerieren und punktieren oder wie würdest du es machen?
Ja, was heißt Entgleisung? Ne? Also Faustregel ist ja immer 50.000 Thrombozyten pro ml oder halt der INR größer gleich 1,5 als Grenze. Ich meine, es besteht natürlich die Möglichkeit, den Patienten vorher zu behandeln, halt empirisch, ne, die Gerinnung zu stabilisieren und dann zu punktieren. Das ist ja eine pragmatische Möglichkeit.
Du hast gesagt, das Dexamethason, das würde man auf jeden Fall auch vor der Punktion beziehungsweise schnellstmöglich mit der Antibiotikatherapie anfangen. Bevor wir jetzt nochmal kurz auf das Liquor-Bild vielleicht eingehen, wie ist das mit der kalkulierten Antibiotikatherapie heutzutage? Wie würde man behandeln? Also das ist ja auch so ein bisschen abhängig davon, ob es ein Kind ist, ob es ein Erwachsener ist, ob es ein Immunsupprimierter ist, ob es jemand ist, der in der Klinik selber die Symptomatik erworben hat. Wie gehst du da vor? Boah, jetzt befrage ich dich schon die ganze Zeit hier. Ja. Aber du bist ja auch derjenige, der primär in der Klinik solche Patienten behandelt.
Ja, auch da gibt es ja relativ klare Empfehlungen der Leitlinie. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir einen in Anführungsstrichen Standarderwachsenen vor uns haben. Ne? Da würde man halt initial einen Cephalosporin der dritten Generation wählen, also zum Beispiel Ceftraxon, initial Dosis 4 Gramm. Und weil Ceftraxon halt diese sogenannte Listerienlücke hat, noch zum Beispiel Ampicillin mit dazugeben. Da ist die Leitlinie bei 6 mal 2 Gramm am Tag plus halt Dexamethason. Das sind 10 Milligramm, was man alle 6 Stunden verabreicht. Letzteres hat die Wirksamkeit bei Pneumokokken-Meningitiden gezeigt hinsichtlich Letalität und anderen Defiziten wie Ertaubung. Ob das wirklich eine Pneumokokkenmeningitis wirklich ist, sieht man dem Patienten natürlich nicht an. Das kriegt man dann mittels Gramfärbung und gegebenenfalls Liquor- oder Blutkulturen raus. Und das wäre erstmal jetzt, wie gesagt, wenn ich denke, es ist eine bakterielle Meningitis, die Standardtherapie bei Sonderfällen, Voroperationen, Schädel-Hirn-Traumata ist man natürlich ganz schnell auch bei der Kombination Vancomycin und Meronem. Und wenn man den Verdacht hat, dass es eher um ein viral, dann ja eher enzephalitisches Geschehen auch hat, vor allem die Herpes-Simplex-Enzephalitis, wird man natürlich kalkuliert mit Acyclovir behandeln.
Klinisch ist es ja wahrscheinlich sehr schwierig zu differenzieren zwischen einer bakteriellen und einer viralen Meningitis, wobei die viralen Infekte ja auch eher eine Meningoenzephalitis machen, also eher enzephalitische Symptome machen, Psychosyndrom, Krampfanfälle, fokale Defizite in der neurologischen Untersuchung. Wie ist das Liquor-Bild? Also da ist immer die Frage, wann punktiert man, zu welchem Zeitpunkt punktiert man? Ne? Also hat man jetzt gerade zum frühen Zeitpunkt die Untersuchung durchgeführt und ist vielleicht noch nicht im Vollbild der zellulären Antwort. Aber da gibt es ja auch nochmal so ganz klare Richtlinien, wann spricht was, welches Zellbild für eine virale und wann für eine bakterielle Infektion?
Ja, also dass jetzt virale Entzündungen immer gleich ein enzephalitisches Bild machen können, sehe ich ein bisschen anders. Es gibt, das ist eigentlich fast die häufigste Diagnose, muss man sagen, dass man jemanden punktiert und der dann am häufigsten eine blande virale Meningitis hat, ne, klinisch, ohne dass der irgendwas klinisches, enzephalitisches nachweisbar hat und auch das MR, was man dann ja häufig doch noch macht, irgendeine Form von Enzephalitis aufweist. Das vorab, sonst ja, die typischen Unterschiede, die finden sich vor allem erstmal in der Zellzahl, wo man sich so als Faustregel merken kann, alles über 1000 Zellen pro Mikroliter und dann vor allem auch ein polymorphkerniges Zellbild spricht für einen bakteriellen Prozess. Bakterielle Meningitiden haben häufig einen exzessiv erhöhten Proteingehalt im Liquor als Zeichen der Blutliquorschrankenstörung, haben einen niedrigen Glukosespiegel und dafür einen erhöhten Laktatwert. Bei den viralen Meningitiden, wie gesagt, sind es deutlich niedrigere Zellzahlen, die zwar durchaus auch mal bis zu einigen hundert Zellen betragen. Die können auch eine leichte Schrankenstörung haben. Aber Glucose und Laktat sind nicht signifikant verändert. Das wären erstmal so die Key Features anhand des Liquor-Basisbefundes. Wie gesagt, man sollte natürlich auch sowas wie ein Grampräparat anfertigen lassen und entsprechend Liquor- und Blutkulturen abnehmen. Ob jetzt eine systemische bakterielle Infektion vorliegt, kriegt man ja zum Beispiel auch über andere Parameter wie das Procalcitonin mit raus.
In deiner Meinung, oder weiß ich, ob es da Richtlinien zu gibt, wie ist das mit dem klinischen Management von den Patienten? Müssen die bei einer klaren Meningitis oder Meningoenzephalitis, müssen die auf eine Überwachungsstation? Kann man die peripher legen? Wie ist das mit dem Management der Kontaktpatienten, solange man nicht weiß, welcher Erreger da eine Rolle spielt?
Ja, also wenn der begründete Verdacht besteht, dass eine bakterielle Meningoenzephalitis vorliegt, dann sollten die auf alle Fälle sowohl auf eine Überwachungs-, wenn nicht gar Intensivstation und sollten auch für die ersten 24 Stunden isoliert werden. Man sollte quasi Kontaktpersonen einmal erfassen, denn gerade bei Meningokokken, Meningitiden kann es dann sein, dass eine Postexpositionsprophylaxe nötig wird.
Das heißt, man würde die Kontaktdaten der oder die Kontaktpersonen erfassen und würde denen dann schnellstmöglich Bescheid sagen, sobald der Befund da ist, und würde dann möglicherweise eine Prophylaxe beginnen.
Ja, sollte. Ne? Das sind klare RKI-Empfehlungen, ne? Aber nur bei Meningokokken. Ne?
Okay. Gut. Prognose von den Patienten, also jetzt, wenn man jetzt von dem normalen Patienten ausgeht, der eine Pneumokokken- oder Meningokokken-Meningitis hat, Wie ist die Prognose da so? Und das vielleicht im Vergleich nochmal zu der Herpes-Enzephalitis oder zu den viralen Meningitiden?
Auch das ist eine gute Frage. Meistens sind es bei den bakteriellen Prozessen ja nicht isolierte Infektionen der Hirnhäute oder des Gehirns, sondern es sind ja meistens multisystemische Infektionen, sodass man ja heutzutage auch eher von der invasiven Pneumokokkenerkrankung zum Beispiel spricht. Entsprechend der invasiven Meningokokken-Erkrankung. Erstere hat trotz aller Vorzüge der Antibiotikatherapie immer noch eine recht hohe Letalität von bis zu 20%. Und auch bei der Meningokokken-Erkrankung, invasiven Meningokokken-Erkrankung, ist es nicht wesentlich geringer, auch so 10, 15, bis zu 20%. Die blanden viralen Hirnhautentzündungen heilen eigentlich in der Regel folgenlos aus. Gut, dann hattest du auch noch was zur Herpes-Simplex-Enzephalitis befragt. Da ist es so, dass die Patienten unbehandelt ja eine extrem schlechte Prognose haben und bei einer frühzeitigen Behandlung liegt die Prognose ebenfalls oder die Letalität ebenfalls so bei 15-20%.
Wie machst du es eigentlich mit Kontrollpunktionen? Also wenn einmal die Diagnose gestellt worden ist und die Therapie läuft, muss man dann nochmal punktieren oder sollte man nochmal punktieren? Oder?
Nö, also regelhaft nicht. Es sei denn, man hat irgendwelche Zweifel, dass man komplett daneben gelegen hat oder irgendwie die Therapie nicht greift, sodass man halt nochmal Material gewinnen will zur weiteren mikrobiologischen Aufarbeitung. Aber das ist ganz klar die Ausnahme als die Regel.
Super, danke. Liebe Forum-Gemeinde, wenn ihr Lust habt, dann schaut doch gerne nochmal bei uns bei Klinisch Relevant vorbei. Lidi und ich würden uns sehr freuen. Und das Ganze unter www.klinisch-relevant.de. Da findet ihr viele andere Podcasts und spannende Themen aus dem Bereich der Medizin. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Adventszeit. Macht's euch gemütlich und bis bald.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und du darfst uns natürlich auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Wenn du mal Lust hast mitzumachen, denn wir verstehen uns ja als eine offene Fortbildungsplattform, dann bist du ganz herzlich eingeladen, dich zu melden unter kontakt@klinisch-relevant.de. Vielleicht gibt es ja ein Thema, das du ganz spannend findest und wo du dich besonders gut auskennst. Und dann würden wir sehr gerne mit dir sprechen. An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter auf www.klinisch-relevant.de. Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also, ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.